Es ist bekannt, dass bei den Fußballern, bei den Profifußballern, ein sehr starker Aberglaube herrscht. Das äußert sich in verschiedenen Dingen oder verschiedenen Ritualen. Man betritt das Spielfeld zum Beispiel immer nur mit dem rechten Fuß zuerst, wenn sie aus der Kabine kommen. Oder es werden spezielle Kleidungen getragen. Spezielle Kleidungsstücke werden auch vielleicht nicht gewaschen, mit denen man schon mal gewonnen hat. Ungewaschene Socken oder alte Schienbeinschoner. Oder dass man beim Aufwärmen nicht auf das Tor schießt. So gibt es, könnte man die Liste noch fortführen. Das ist bestimmt mit Sicherheit einigen bekannt. Dieser Aberglaube, der äußert sich auch in anderen Sportarten. Das zieht sich eigentlich hinweg durch. Gibt es sowas bei uns auch, dass wir damit zu tun haben, dass wir denken, wenn ich das und das tue, wird das und das passieren? Wir finden in der Bibel, im Alten Testament, eine Geschichte, die uns dieses Problem vor Augen führt. Und ich möchte uns die Geschichte vom Volk Israel aus dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 4, vorlesen. 1. Samuel, Kapitel 4, von Vers 1 bis 17. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen, so wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie: Was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen: Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen: Wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen. Und jeder floh in sein Zelt und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas kamen um. Da lief ein Benjaminiter aus den Schlachtreihen weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf sein Haupt gestreut. Und als er hineinkam, siehe, da saß Eli auf dem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er: Was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr, so dass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli: Ich komme vom Schlachtfeld. Ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach: Wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach: Israel ist vor den Philistern geflohen und das Volk hat eine große Niederlage erlitten und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot und die Lade Gottes ist weggenommen. Glaube oder Aberglaube, so soll heute das Thema lauten. Ich möchte gerne auf drei Dinge eingehen, um uns dieses Thema vor Augen zu führen und auch uns persönlich damit zu konfrontieren. Erstens, der Aberglaube Israels, den werden wir uns im Detail anschauen. Zweitens, Gott distanziert sich vom Aberglauben Israels. Und drittens, Glaube statt Aberglaube. Der Aberglaube Israels, wie äußert er sich hier genau? Wenn wir uns die Geschichte vor Augen führen, werden wir erfahren, dass das Volk der Philister schon immer eine Schwierigkeit für das Volk Israel gewesen ist. Das fing schon damals in der Vergangenheit an. Aber ganz früher, noch zur Zeit Abrahams und Isaaks, war das anders. Wir können das im 1. Buch Mose nachlesen, dass das Verhältnis zwischen den Philistern und dem Volk Israel, was damals noch am Entstehen war, zwischen Abraham, seiner Gefolgschaft und auch später Isaak und seiner Gefolgschaft, das Verhältnis war gut. Und es war ein sehr respektvoller Umgang miteinander. Auch wenn es Schwierigkeiten gab, so konnte der König der Philister, was damals natürlich noch viel kleiner war, konnte vernünftig mit Abraham und vor allem mit Isaak dann, als es später Schwierigkeiten mit Wasser und Quellen und Brunnen gab, sie konnten vernünftig miteinander reden, haben sich geeinigt, sind auseinandergegangen und es war ein vernünftiger Umgang miteinander. Das hat sich dann später geändert und die Philister wurden eine ständige Plage für das Volk Israel. Das fing besonders da an, als die Richterzeit in Israel da war, nämlich zur Zeit Simsons. Da kamen die Philister in das Land Israels und bedrängten sie. Und das zog sich dann durch bis zur Zeit des Priesters Eli, hindurch der Zeit des Priesters Samuel, dann beim König Saul und beim König David später waren die Philister eine ständige Plage. Und Plage ist zu wenig gesagt, sie waren wirklich eine Existenzbedrohung. Die Philister waren ein sehr, sehr gutes Kriegsvolk. Deswegen war das nicht nur eine harmlose Bedrohung, sondern wenn die Philister vor der Tür standen, dann war wirklich Angst und Bange. Das Volk der Philister war deswegen so gefährlich, weil die auch zu der damaligen Zeit eine sehr große Einwanderungswelle erfuhren und sie haben auch unterschiedliche Kenntnisse aus unterschiedlichen Teilen der Welt mit hineingenommen, wenn es um Krieg oder Schlachten ging. So war es damals in der Regel üblich, dass die Völker ein krummes Schwert hatten. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber das Volk der Philister hat es geändert. Und sie haben ein langes Schwert, mit dem man nicht nur schlagen konnte, sondern auch zustechen konnte, haben sie bei sich geführt. Und das hat ihnen einen erheblichen Vorteil damals verschafft. Und deswegen waren die Philister, auch wegen anderen Dingen, waren die Philister sehr gefürchtet. So, wenn es hieß, die Philister kamen und die Philister stehen vor der Tür, dann ging es nicht einfach darum, es werden die Strompreise werden steigen demnächst oder Lebensmittel werden teurer oder wir müssen ein bisschen zurückschauen, weil wir nicht mehr in Urlaub fahren können. Das sind alles Lappalien verglichen mit dem, was das Volk Israel vor Augen hatte, wenn die Philister kamen. Dann ging es um Existenz. Dann wussten sie, wenn wir jetzt den Kampf verlieren, werden wir versklavt, viele werden getötet, wir werden unterdrückt und das Leben in Freiheit ist Geschichte. Ich hoffe, dass wir die Schwere der Not, dass wir die nachvollziehen können. Mir fällt es immer schwer, erst wenn ich mich hineindenke und mir das wirklich vor Augen male, weil ich so eine Situation nicht kenne. Aber ich hoffe, dass wir die Schwere der Not hier an dieser Stelle nachvollziehen können. Aber auch Israel hatte eine eigene Geschichte. Eine Geschichte, die man auch gut erzählen konnte und auf die man stolz sein konnte. Eine Geschichte, die Gott mit ihnen auch geschrieben hat. Nämlich haben sie erfahren, dass Gott sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Sie haben erfahren und wussten, dass Gott sie durch das Tote Meer, durch das Rote Meer hindurchgeführt hat, auch durch den Jordan, dass sie trockenen Fußes hindurch konnten. Sie haben erfahren, dass sie, als sie in der Wüste waren, dass sie Völker, obwohl Israel kein Kriegsvolk war, dass sie andere Völker, die sich ihnen in den Weg gestellt haben, dass sie die besiegen konnten. Und sie wussten, das war aus Gottes Hand. Und sie haben erfahren, wie sie das Land einnehmen konnten. Sie haben vieles mit Gott erlebt und wussten, auch wir haben eine eigene Geschichte. Und aus diesen Erfahrungen und eigenen Rückschlüssen entsteht dann, wenn es schlecht läuft, ein Aberglaube. Wenn Gott nicht mehr im Zentrum ist, sondern dass man seine eigenen Gedanken laufen lässt und dass man eigene Strukturen bildet, kann ein Aberglaube entstehen. Und jetzt, da die Bedrohung der Philister vor der eigenen Haustür steht, greift man auf diesen Aberglauben zurück. Wir lesen hier in Vers 1, dass das Wort an Samuel erging. Was ich an diesem Vers auch ein bisschen seltsam finde, ist, dass Gott hier mit keinem Wort erwähnt wird. Ich weiß nicht, ob Samuel den klaren Befehl gegeben hat, dass Israel zum Kampf ausziehen sollte. Auch das lesen wir hier nicht genau. Wahrscheinlich ist es so gewesen, ich weiß es nicht. Denn daraufhin, als es heißt, und das Wort Samuels erging an ganz Israel, heißt es, und Israel zog aus in den Kampf. Ich will es offen lassen und will es so stehen lassen. Was hier an dieser Stelle, an diesem Vers fehlt, ist Gottes Anweisung, dass sie in den Krieg ziehen sollten. Die steht hier nicht geschrieben. Aber das Volk ist gegangen. Und das Erschreckende, das sind die nächsten Verse, die wir dann lesen, nämlich, dass Israel geschlagen wurde und 4000 Mann getötet wurden. Daraufhin stellen die Ältesten des Volkes eine sehr gute Frage und sie analysieren das Ganze, was immer gut ist. Niederlagen und Rückschläge tun uns manchmal gut, sind aber streng genommen nicht normal. Eigentlich wünschen wir uns ja, wenn wir etwas angehen, dass es gut läuft. Also wenn wir Niederlagen und wenn wir Rückschläge erfahren, sollten wir uns immer fragen, wir sollten uns nicht unterkriegen lassen, aber wir sollten uns fragen, woran lag es? Das ist immer sehr gut. Und so tut es auch das Volk Israel, die Ältesten des Volkes, die tun es und fragen, wie kann es sein, und jetzt ist die Formulierung interessant, dass Gott uns geschlagen hat. Sie sagen nicht, dass die Philister uns besiegt haben, sondern dass Gott uns geschlagen hat. Sie warten die Antwort Gottes nicht ab, sondern reagieren sofort und sagen, lasst uns die Bundeslade holen. Wenn die Bundeslade hier ist, wird Gott auch hier unter uns sein und dann ist uns der Sieg garantiert. Wir müssen etwas tun. Der Herr hat unsere Väter gerettet und unser Volk ins verheißene Land geführt. Er kann auch diesmal helfen und uns vor den Philistern befreien. Und die Geschichte, als sie Jericho eingenommen haben, war dem Volk Israel noch sehr präsent. Wir erinnern uns, dass Josua den Befehl Gottes bekommen hat, mit der Bundeslade, um die Stadt Jericho, die nicht einzunehmen war, herumzugehen, mit dem Volk Israel und mit den Musikanten. Und ohne des Zutuns des Volkes ist die Stadtmauer gefallen. Auch da spielte die Bundeslade eine zentrale Rolle. Wenn es da geholfen hat, wieso sollte es heute nicht helfen? Der Unterschied ist der, dass Gott damals diese Anleitung im Detail genauso auch weitergegeben hat. An dieser Stelle schweigt Gott, weil er auch nicht gefragt wird. Aber das Volk reagiert und denkt, wenn wir das und das tun, wird Gott uns helfen. Und wie stark die von diesem Aberglauben eingenommen waren, das lesen wir dann in Vers 5. Da heißt es, und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde erbebte. Wenn ich auf der Arbeit bin, ich habe ein kleines Büro direkt beim Wareneingang und unsere Nachbarfirma ist eine Spedition, die auch diesen ganzen 40-Tonner LKW fahren. Und morgens um 6, wenn es eigentlich draußen noch still ist und ich in meinem Büro sitze, mich einrichte, kurz nach 6 höre ich dann den ersten Motor laufen. Und das ist, wie gesagt, auf dem Nachbargrundstück. Aber ich spüre die ganze Zeit so eine kleine Vibration, so ein kleines Brummen. Das nehme ich nicht mal wahr. Erst wenn der LKW vom Hof fährt und dann weg ist, dann spüre ich die Stille und es beruhigt sich alles. Und ich merke, wie angenehm das ist. Es gibt sogar Menschen, die haben so eine tiefe Stimme. Wenn du mit denen in einem Raum bist, dann spürst du, wenn sie etwas erzählen, ständige Vibration. Wenn sie aufhören zu erzählen, merkst du, jetzt ist angenehm. Wobei die Stimme auch sehr angenehm ist. Können wir uns vorstellen, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, ihr wart vielleicht im Stadion oder irgendwo in einer Menschenmasse und sie war von einem Ereignis so beeindruckt, dass sie sich gefreut haben und geschrien haben. Und das packt einen schon. Wahrscheinlich sind einige im Stadion gewesen, die das erlebt haben, dass Tausende gejubelt haben, als ein Tor gefallen ist. Die Situation hier war noch viel dramatischer. Ich erinnere nochmal, das Volk Israel war bedroht, die ganze Existenz war bedroht und sie waren verzagt und jetzt kommt die Bundeslade und was hier jetzt passiert ist, ist, dass sich alles gewandelt hat. In diesem Jauchzen, in diesem Jubel war alles enthalten, Hoffnung auf Sieg. Versteht ihr, die Angst vor Niederlage, die wurde umgewandelt in Siegeswillen. Da war Erleichterung, da war Befreiung, da war alles. Und die Männer, die haben geschrien von ganzem Herzen. Und so laut, dass es die Philister mitbekommen haben. Und das, so heißt es hier in Vers 5, dass die Erde erbebte. Und sogar die Philister, dieses Kriegsvolk, das wurde eingeschüchtert durch diesen Schrei. Also in dieser Situation, so gehe ich stark davon aus, war restlos jeder Israelit davon überzeugt, jetzt werden wir siegen. Doch was tut Gott? Und damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Gott distanziert sich vom Aberglauben Israels und er geht auf dieses Geschehen überhaupt nicht ein. Und das ist doch merkwürdig. Israel tut eigentlich das, was Gott verherrlichen sollte, denn sie führen die Bundeslade inmitten der Schlacht. Und eigentlich sollte es ja gerade zum Ausdruck bringen, Gott, du bist mitten unter uns, wir vertrauen dir. Aber Gott zieht sich zurück und lässt das Volk Israel vor die Wand fahren. Und was jetzt eigentlich danach aussieht, als hätte Gott sich vom Volk distanziert, ist nur die halbe Wahrheit. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Wenn wir einige Kapitel weitergehen, in Kapitel 7, ab Vers 3 und bis Vers 4, lesen wir das eigentliche Problem vom Volk Israel. In Kapitel 7 von Vers 3 heißt es, Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Baale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Aus dem aktuellen Kapitel, Kapitel 4, wird dies gar nicht deutlich, dass das Volk Israel nebenbei noch in ihren eigenen Häusern Götter hatten, Götzen hatten. Das wird hier gar nicht erwähnt, aber das war das eigentliche Problem. Das Hindernis zwischen Gott und dem Volk Israel war das Volk selbst. Sie haben sich von Gott entfernt und dienten anderen Göttern. Jetzt, da sie in wirkliche Not gerieten, dachten sie, komm, wir vertrauen doch Gott, aber lassen die Götzen in unserem Haus. Und das Volk Israel dachte, das würde für Gott keine Rolle spielen, dass man noch irgendwo da im Kämmerlein eigene Götzen hat, aber das spielt eine Rolle. Und Gott macht hier genau den Unterschied. Für den lebendigen Gott war es entscheidend, ob das Volk nur nach ihm fragt und nur ihm dient oder ob es noch zusätzliche Götzen im Haus hatte. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 28, zunächst Vers 15. Das ist dieses bekannte Kapitel, wo Gott durch Mose dem Volk Segen und Fluch darlegt und dem Volk auch sagt, ihr entscheidet. Vers 15 heißt es, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und Vers 25 heißt dann genau das, was hier auch in dieser Geschichte passiert ist. Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben Wegen wirst du vor ihnen fliehen. Und genauso haben wir es hier auch gelesen. Mit diesem Siegeswillen sind sie in die Schlacht gegangen, aber jeder wurde vertrieben in verschiedene Himmelsrichtungen und jeder floh in sein Zelt. Genauso wie Gott es gesagt hatte, ist es auch eingetroffen. Und aus dem Grund, weil das Volk Israel von etwas anderem ausging als das, was wirklich der Wahrheit entsprach, nämlich sie dachten, dass sie Gott dienten, taten sie aber nicht, sondern hatten noch andere Götzen im eigenen Herzen und im eigenen Haus. Deshalb können wir hier vom Aberglauben reden, weil sie Gott zu etwas benutzen und zwingen wollten, das ihren eigenen Willen und Vorstellungen entsprach. Ich hoffe, dass dieser Gedanke verständlich ist. Es geht uns auch oft so, wenn wir vor Herausforderungen stehen, dass wir dann versuchen, vielleicht sogar unbewusst, vielleicht ist uns das nicht immer bewusst, dass wir versuchen, besonders gut zu leben, um Gott zu einem bestimmten Handeln zu zwingen. So tat es das Volk. Sie lebten nicht nach Gottes Anweisung, dachten aber, wenn sie gewisse Akzente setzen, werden wir Gott zum Handeln zwingen. Wir beten mehr und lesen mehr in der Bibel, damit Gott unser Eifer sieht und damit Gott unser Interesse an ihm sieht. Und wir hoffen dadurch, seine Gunst für unser Leben zu erwirken. Wir werden aktiv und tun Gutes, damit Gott unser Bemühen sieht und uns wohlgesonnen ist. Und das ist Aberglaube. Das hat sogar mit magischem Denken zu tun. Ich tue etwas, damit Gott das tut, was ich möchte. Ich gebe mir hier Mühe, damit ich nachher die Gunst Gottes bekomme. Können wir uns die Enttäuschung beim Volk Israel vorstellen? Sie dachten, sie würden alles richtig machen und haben jetzt nicht nur 4.000 Mann wie bei der ersten Schlacht, sondern diesmal 30.000 Mann verloren. Das war eine absolute Katastrophe. Das Volk war total enttäuscht von Gott. Das Wort Enttäuschung ist an sich für uns ein sehr negativ behaftetes Wort. Wenn man es aber genau analysiert, ist es eigentlich ein sehr, sehr gutes Wort. Das Wort verbinden wir mit etwas sehr Unangenehm, doch in Wahrheit ist es was Gutes. Du wurdest bis jetzt getäuscht, jetzt ist die Täuschung aufgehoben und du bist enttäuscht. Das heißt, die Täuschung ist weg und jetzt siehst du es so, wie es wirklich ist. Das ist Enttäuschung. Oder du hast andere Menschen getäuscht und jetzt ist die Täuschung aufgehoben und andere Menschen sehen dich so, wie du wirklich bist. Das ist Enttäuschung. Die Täuschung ist weg und jetzt sieht man die Wahrheit. Es fühlt sich sehr, sehr schlecht an, ist aber, muss man widersprüchlicherweise sagen, ist aber an sich etwas Gutes, weil die Täuschung weg ist. Und so geht es oft Menschen, die sich mit Gott auseinandersetzen, sie fühlen sich enttäuscht, weil das, was sie sich vorgestellt haben von Gott, tritt nicht ein. Gott ist nicht so. Die Täuschung ist weg, sie sind enttäuscht. Und damit möchte ich zum letzten Punkt kommen, Glaube statt Aberglaube. So wie es dem Volk Israel jetzt an dieser Stelle ging, dass sie eine gewisse Vorstellung hatten und auch eine Vorstellung vom Leben. Wenn ich das und das tue, wird Gott das und das tun. Er wird sich dann mir günstig zeigen. So ging es anderen Menschen in der Bibel. Wir denken da an die Brüder Josefs, die Josef verkauft hat und jahrelang mit dieser Schuld leben mussten. Durchgehend schlechtes Gewissen, wenn sie ihren Vater gesehen haben, und immer Tag ein, Tag aus hatten sie das vor Augen. Und als sie dann später, viele Jahre später vor Josef standen, haben sie ihn nicht erkannt und dachten, das ist unser Feind. Und als das geschehen dann und als die ganzen Verhandlungen dann erst richtig losgingen, bekamen sie es mit der Angst zu tun und haben in Josef, ihrem Bruder, ihren Feind gesehen und die Strafe Gottes. Dabei war Josef ihr Retter und hat nicht nur sie gerettet später, sondern auch ihre ganzen Familien. So können wir uns in Gott manchmal täuschen. Naeman, der Mann, der aussätzig war, hatte gehofft, dass er durch gewaltige religiöse Zeremonien und sonstige Handlungen befreit wird von seinem Aussatz und wurde doch mit einer ganz billigen, einfachen und sehr unspektakulären Anleitung wieder nach Hause geschickt, indem er sich einfach 7-mal untertauchen sollte im Jordan. Das war für ihn eine absolute Enttäuschung. Und er selbst sagt das dann in dieser Geschichte: Ich aber dachte, so und so wird es sein. Er hat bestimmt auch gehofft, das hätte ich dann zu Hause wirklich großartig erzählen können. Aber diese billige Anleitung, die er zunächst verworfen hat, die war seine Heilung. Wir denken auch an die Jünger Jesu. Sie dachten, so sagen es die Emmaus-Jünger, Jesus wäre der, der Israel erlösen würde. Und Jesus ist gestorben. Das war für die Jünger damals und die, die an Jesus glaubten und an ihm festgehalten haben, war das die größte Enttäuschung ihres Lebens. Die ganze Hoffnung, die sie auf Jesus gesetzt hatten, war in einem Moment weg. Und diese falsche Vorstellung, die sie von Jesus hatten, ist mit Jesus selbst ins Grab gegangen. Und die Hoffnung war weg. Aber dann, als die falsche Vorstellung gestorben ist mit Jesus, offenbarte sich der auferstandene Jesus ihnen selbst. Und in dem Moment fingen sie an zu verstehen, vollends noch nicht. Denn das ganze Verständnis über das Evangelium kam erst später. Aber in dem Moment fingen sie an zu verstehen, der auferstandene Jesus hat noch mehr mit uns vor. Und später verkündigen sie das Evangelium, dass jeder Mensch Versöhnung mit Gott, dem Vater, erfahren kann. Und ich glaube, dass wir oft uns auch in solchen Situationen befinden, wo Herausforderungen vor der Tür stehen, Gefahren, Bedrohungen oder auch gefährliche Situationen. Und wir sind verkrampft, geraten in Angst und tun etwas und erhoffen uns, dass Gott uns hilft. Und manchmal lässt Gott uns wie das Volk Israel auch vor die Wand fahren, damit unsere falsche Vorstellung oder auch unser Aberglaube, damit der auch stirbt. Manfred Siebert beschreibt diesen Gedanken in einem seiner Lieder sehr gut. Es geht hier auch um den Tod Jesu und auch um die Auferstehung und wie es den Jüngern dabei gegangen ist. Er sagt: Mit dem toten Körper sinken auch die Hoffnungen ins Grab. Träume von Erfolg und Größe, alles stirbt in ihnen ab. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ist das denn schon vorbei? Es hatte doch so gut begonnen. Es war schön, mit ihm zu gehen. Was bleibt uns denn noch zu tun? Müssen falsche Träume sterben, ehe man Jesus richtig sieht? Ehe das Auferstehungsstaunen endlich auf Gesichter zieht? Das kann doch gar nicht wahr sein. Dann lebt er also doch. Und in dem Grab verloren wir ein falsches Bild nur. Doch dafür steht unser Herr jetzt wirklich hier und schenkt uns mehr, als wir bisher im Traume sahen, betet ihn an. Du und ich haben immer wieder mit Aberglauben zu tun. Und sobald es darum geht, dass Gott nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern dass wir uns in den Mittelpunkt stellen und wir versuchen, Gott zu unseren Gunsten zu etwas zu bewegen, haben wir es mit Aberglauben zu tun. Jemand sagte mal, ja, der Glaube ist manchmal so etwas wie ein Glücksbringer. Und er wird gelegentlich bei Zeiten, wenn wir es brauchen, wenn bei Bedarf, wird er rausgeholt und dann hoffen wir darauf, dass uns dieser Glaube Glück bringt. Aber so hat Gott sich das nicht vorgestellt. Wenn wir jetzt genau mitgedacht haben und wenn wir auch das Alte Testament jetzt an einigen Stellen zumindest nochmal genauer betrachten würden, würden wir jetzt in Schwierigkeiten geraten. Denn genau das fordert Gott aber. Er sagt es dem Volk Israel: Wenn ihr das und das tut, werde ich euch segnen. Wenn ihr das und das aber nicht tut, so werde ich euch nicht segnen und ich werde euch fallen lassen. Das ist doch genau das, was ich jetzt als Aberglaube beschrieben habe. Wir sollen etwas tun, damit Gott etwas für uns tut. Der einzige Unterschied ist der, dass wenn Gott diese Anleitung gibt, das können wir im Alten Testament wie auch im Neuen Testament lesen, dass Gott im Zentrum steht. Bevor Gott dem Volk Israel die 10 Gebote anvertraut, sagte er, ich bin der Gott, euer Väter, der euch aus Ägypten geführt hat. Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Ich muss die absolute Nummer 1 in eurem Herzen sein. Und wenn das der Fall ist, ist Aberglaube ausgeschlossen. Das ist der einzige feine Unterschied. Und wenn Jesus in unserem Mittelpunkt ist in unserem Leben, dann leben wir im Glauben, so wie es Gott gefällt. Und wir leben einen Glauben, der Gott gefällt. Wie sieht ein Leben, ganz einfach gefragt, wie sieht ein Leben aus, wo Gott im Mittelpunkt steht? Wie kann man so ein Leben beschreiben? Erstens, du hast den unerschütterlichen Glauben, dass du Gottes Kind bist und er dir deine Sünden vergeben hat, weil du an den Sohn Jesus Christus, an den Heiland glaubst. Zweitens, du bist dir deswegen des ewigen Lebens sicher, weil dir deine Schuld vergeben ist und weil Jesus dein Retter ist. Drittens, außerdem weißt du um deine Berufung als Kind Gottes mit den Gaben und mit all deinen Fähigkeiten, dass du gute Werke tun sollst und Gott verherrlichen sollst in deinem Leben. Viertens, Bibellesen und Gebet ist für dich eine absolute Selbstverständlichkeit. Und fünftens, die Leitung des Heiligen Geistes und die Anweisungen im Wort Gottes fließen in deinen Alltag ganz natürlich und normal mit ein. Und jedes Leben sieht dann am Ende anders aus, aber das sind so die Grundsätze, die ein Kind Gottes auszeichnen. Wie können wir das handfest haben, wenn ich sage, die Leitung des Heiligen Geistes und die Anweisungen im Wort Gottes fließen in deinem Alltag praktisch und ganz normal mit ein? Wenn du in der Bibel liest, ich soll nicht mehr lügen, zum Beispiel Epheser 4, Vers 25, dann redest du ab jetzt die Wahrheit, auch wenn du in Versuchung bist, zu lügen, damit es dir am Ende besser geht. Das tust du aber nicht, sondern du redest die Wahrheit. Das einfach, weil das Wort Gottes es sagt. Wir gehen einen Vers weiter oder einige Verse in Epheser 4, Vers 28, heißt, stehlt nicht, sondern arbeitet ehrlich mit euren Händen und von dem Überfluss sollt ihr etwas Gutes tun. Dann wirst du auch nicht mehr stehlen. Du beraubst nicht den Staat, du beraubst nicht die Firma, nicht deine Nachbarn oder sonst noch irgendjemanden, sondern du arbeitest mit deinen Herrlich und verdienst ehrlich dein Geld. Wenn es dann weiter heißt in Epheser 4, Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus deinem Munde gehen, dann achtest du darauf, dass du nicht fluchst, sondern segnest. Denn es heißt weiter, sondern ihr sollt das sagen, was erbaut, was gut ist. Dann tun wir das auch. Weiter heißt es in den nächsten Versen, Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sollen weggetan werden von euch. Stattdessen sollt ihr freundlich und barmherzig sein und einander vergeben. Dann tun wir das ganz natürlich und ganz normal in unserem Alltag. Und so unkompliziert ist das Leben, wenn man Gott, wenn man Jesus Christus in die Mitte seines Lebens stellt. Das bedeutet auch frei zu sein vom Aberglauben. Und egal was dann passiert, du kannst es aus Gottes Hand annehmen und du wirst nicht versuchen, Gott zu deinem Instrument zu machen, dass es dir am Ende besser geht. Worauf wir achten sollten in unserem Leben, ist aufrichtig zu sein vor Gott. Immer wieder aufrichtig zu sein. Weil wir immer wieder von diesem egoistischen Ich, von diesem Ego eingenommen werden und immer wieder versucht sind, unseren eigenen Willen zu tun. Und immer wieder versucht sind, Gott auf unsere Seite zu bringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir aufrichtig sind vor Gott und fragen Gott, wo ist es nicht so, wie es dir gefällt. Und wenn wir aufrichtig vor Gott leben und immer wieder unsere Sünden bekennen und uns auch immer wieder ausrichten lassen, werden wir nicht abergläubisch. Ich hoffe, dass wir es verstehen konnten, den Unterschied zwischen Aberglaube und echten Glauben. Und dass wir uns von diesem echten Glauben total einnehmen lassen, dass Gott uns auch im Alltag führt. Amen.